Mein Thema heute ist Tod, wo ist dein Stachel? In meiner heutigen Predigt möchte ich mit Ihnen über den Tod, so wie ihn die Bibel erklärt, sprechen und nehme hier Bezug, brauchen Sie jetzt noch nicht aufschlagen, auf die Bibelstelle in 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Stachel? Es heißt weiter, Hölle oder besser Tod, wo ist dein Sieg? Was ist also mit Stachel gemeint? Schlagen Sie hierzu bitte die Parallelstelle in Jesaja 25, Verse 8 auf. Jesaja 25, Vers 8. Denn er wird den Tod verschlingen ewiglich. Und der Herr wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volkes in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Und auch Vers 6, bitte. Jesaja 25, Vers 6. Und der Herr Zebaoth wird in allen Völkern machen, auf diesen Berge ein fettes Mahl. Ein Mahl von reinen Wein, von Fett, von Mark, von Wein. Dann keine Hefe ist, wo keine Hefe ist. Interessant ist, dass hier Hefe mit Sünde gleichgesetzt wird. Genauso wie an den Tagen der ungesäuerten Brote, in denen wir uns befinden. Ebenfalls keine Hefeprodukte gegessen werden sollten und auch unser Haus frei sein sollte von Hefe. Jeder kennt bestimmt die Geschichte, er hat alles sauber gemacht mit dem Staubsauger, der Beutel ist aber noch drin geblieben und hat ihn nicht entsorgt. Das ist natürlich dann auch verkehrt. In der Schriftstelle, jetzt wird ein bisschen technisch, Tod, wo ist dein Stachel, sind die Wörter Tod und Stachel synonym. Das heißt, beide Wörter haben eine Sinnesgleichheit. Es heißt weiter, brauchen Sie auch noch nicht aufschlagen, an 1. Korinther 15, Vers 56 dann, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Umgekehrt heißt es ja auch, denn welche Seele sündigt, die soll sterben. Mit Stachel ist klar die Sünde definiert, welche letztendlich zum zweiten Tod führt. Der Tod wird in der Bibel als Entschlaf bezeichnet oder Entschlafen beschrieben. Im nächsten Augenblick, einer Sekunde, dazwischen können Hunderte, Tausende von Jahren liegen, werden wir verwandelt werden zu dem Zeitpunkt der ersten Auferstehung von den Toten. Diese wird auch die Auferstehung zu der Gerechten genannt. Eine zweite Auferstehung, 1000 Jahre später, wird folgen. Diese wird auch die Auferstehung zum Gericht genannt. Eine dritte Auferstehung, die den ewigen Tod oder auch den sogenannten zweiten Tod vollstreckt, wird schlussendlich folgen. Dies ist die Auferstehung der Ungerechten. In der kommenden Verlauf meiner Kurzpredigt möchte ich auf einige Stellen eingehen mit Ihnen, welche den Tod und die Hoffnung auf die Auferstehung näher erläutern. Ich lese hierzu aus der Luther-Übersetzung von 1545, komme aber später darauf zurück, weshalb. Schlagen Sie bitte auf, als erstes Psalm 39, die Verse 5 bis 8. Aber Herr, lehre doch mich, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Vers 6, siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Silla, Vers 7, sie gehen daher wie ein Schemen und machen ihnen viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es kriegen wird. Nun Herr, wer soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Wir Menschen sind aus Staub der Erde gemacht und werden wieder zu Staub. Unser Leben wird 70, 80, wenn es hochkommt, vielleicht 90 Jahre. Wir sammeln uns Reichtum an und unser Verwandten oder der Staat wird das Erbe erlangen, ohne sich darum bemüht zu haben. Wir sollten aber Schätze sammeln, die weder Motten noch Rost fressen und die Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus legen, denn das Leben ist wie ein Hauch. Auch Psalm 84, 2 bis 3, Verse 2 bis 3, Psalm 84, 2 bis 3. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlanget und sehnet sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Und auch Vers 5. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Weltweit haben christliche Organisationen die Ansicht von einer Himmelfahrt. Das ist hiermit nicht gemeint. Es gibt mehrere Aspekte, die wir hier beachten müssen. Es ging zum einen um einen physischen Tempel. Dort gab es Hallen, Wohnungen, Vorhöfe mit verschiedenen Aufgaben für die Menschen, die es auch in der Zukunft geben wird. Zum anderen wird Jesus Christus in naher Zukunft auf die Erde zurückkommen und den wahren Christen schon jetzt ihre Orte oder Regierungspositionen vorbereiten, wie sie sich in ihrem wahren Leben verhalten haben. In Zukunft werden wir Gemeinschaft mit Gott haben und niemals mehr getrennt sein von ihm. Auch wird die Kirche Gottes als ein Tempel bezeichnet, wo Gott und Jesus Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns wohnt. Schlagen Sie auch bitte auf Johannes 16. Johannes 16, Verse 22. Und ihr habt auch nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Der Trost liegt darin, dass die Traurigkeit um den Verlust eines geliebten Menschen nur von kurzer Dauer sein wird und die Freude auf das Zukünftige schließlich alles übertreffen wird. Schlagen Sie bitte auf Jesaja 66, Vers 13, auch eine bekannte Stelle. Jesaja 66, Verse 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem ergötzt werden. Die Menschen im Millennium werden erstaunt sein, wie wunderschön der Glanz des Herrn von Jerusalem ausgehen wird und werden all ihren Schmerz und Verlust vergessen können. Das ist zurzeit noch nicht der Fall. Auch bitte Hebräer 13, Vers 14. Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es wird eine neue Ära beginnen. Das Friedensreich wird aufgerichtet werden und König David wird von Thron in Jerusalem unter Jesus Christus herrschen. Alle Gerechten werden ebenfalls auf der Erde herrschen und zu Gottwesen verwandelt werden. Sie können somit nicht mehr sterben und haben somit den Tod überwunden. Sie werden dann nicht mehr in der Auferstehung zu den Ungerechten, das ist die dritte Auferstehung, teilhaben. Der Tod wird verschlungen in den Sieg. Und jetzt kommen wir zu der bekannten Bibelstelle in 1. Korinther 15, Vers 51 bis 52. 1. Korinther 15, Vers 51 bis 52. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dasselbige plötzlich in einem Augenblick zu der Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Und auch 54 bis 55. Wenn aber dies Verwesliche wird anziehen, das Unverwesliche, und dies Sterbliche wird anziehen, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. 55. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und denn, aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Verstehen wir hier, von welchem Geheimnis gesprochen wird? Aller Anschein nach wird hier das Geheimnis gelüftet und ist für jedermann total verständlich. Ich hoffe. Ich erkläre Ihnen nun aber anhand drei Beispielen oder vier, warum dieses Geheimnis bis heute nur für sehr wenige Menschen verständlich ist. Alle diese Bibelstellen, die ich heute vorgelesen habe und auch in einer letzten Predigt, wie lange ist Gnadenzeit vor einem Jahr, wird übrigens in einer wundervollen Weise von dem Komponisten Johannes Brahms in einem deutschen Requiem alles vertont, was ich gelesen habe. Wie viele Menschen denken bei dieser und an anderen Bibelstellen an die unsterbliche Seele und an ein Weiterleben nach dem Tod im Himmel? Als wahre Christen haben wir eine Verantwortung, die Stellen richtig zu verstehen, auch wenn wir diese in einem Konzert hören oder in einer Versammlung singen. Mir geht es jetzt nicht um den Komponisten und das Werk an sich, sondern das Verständnis. Ein zweites Beispiel. Wie viele Menschen glauben, wenn sie das Elias-Oratorium von Mendelssohn Bartholdy anhören, an eine Himmelfahrt zu Gott, dass Elia in den Himmel gefahren ist? Oder wie viele Menschen glauben, in dem Paulus-Oratorium, ebenfalls von Mendelssohn Bartholdy, in der Bassarie Gott sei mir gnädig, an eine harmlose Strafe, wenn der Inhalt folgendermaßen lautet: Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm meinen Heiligen Geist nicht von mir. Vor ein paar Tagen habe ich die Johannespassion in Berlin gehört, ebenfalls wie die Matthäuspassion. Da ist das Problem in dieser Lutherübersetzung: Passa wird in Ostern übersetzt. Die ganzen Leute, die alle da sind und das singen, die haben nur das Osterfest im Kopf. Das ist genauso verkehrt. Da müssen wir auch aufpassen. Dann gibt es eine wunderschöne Stelle in der Johannespassion, die sehr emotional beeindruckend ist, wo davon berichtet wird, wie Jesus am Kreuz verschied. Wir sollten alle wissen, dass er für uns gestorben ist, dass wir ihn ans Kreuz gebracht haben, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat. Es gibt so viel Musik, wo Jesus hoch und runter gesungen wird, 100-mal gefühlt vorkommen. Ich will darüber nicht urteilen, aber manchmal ist weniger mehr. Also, was sagt nun das Geheimnis aus? Es spricht von einer ersten Auferstehung und den Sieg über den ersten und zweiten Tod, beinhaltet aber gleichzeitig alle Geheimnisse vom Reich Gottes, wie die Existenz von drei Auferstehungen. Das bedeutet also, dass wir die Wahrheit vom Reich Gottes in seiner Komplexität verstehen müssen. Anders gesagt, wenn jemand ein Problem mit der Lehre der Kirche des ewigen Gottes und der Autorität der Predigerschaft hat, dann bleibt es für denjenigen weiterhin ein Geheimnis. Derjenige ist dann nicht willens, die Wahrheit Folge zu leisten. Oder der Wahrheit. Schlagen wir bitte auf, Offenbarung 4, Verse 11. Offenbarung 4, Verse 11, Vers 11. Herr, du bist würdig, zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Gott allein gebührt die Ehre, denn er hat alles durch Jesus Christus geschaffen. Der Vater und der Sohn haben die physische und auch die geistige Welt erschaffen. Diese Bibelstelle ist der Schöpfungsbeweis und verbietet sämtliche Evolutionslehren. Wir können Gott auch Ehre und Dank erweisen, indem wir mit freudigen Herzenseinstellung unsere Opfergabe am heutigen ersten Tag der ungesäuerten Brote geben, der ein hochheiliger Sabbat ist. Schlagen Sie bitte hierzu nochmal auf Offenbarung 14, Vers 13. Offenbarung 14, Vers 13. Und ich hörete seine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Dies ist eine grandiose Botschaft für alle unsere Geschwister, die bereits verstorben sind. Nicht für die Masse der Menschheit. Es steht geschrieben, die in dem Herrn gestorben sind, weil sie anderen Generationen angehörten oder Gott sie vor weiteren Gefahren beschützen will. Denn die Zeiten werden gefährlicher. Sie ruhen in ihren Gräbern und ihr Lohn wird bei ihrer Auferstehung auf sie warten. Ich komme jetzt noch mal kurz auf die Opfergabe zu sprechen, welche wir heute verrichten. Ich möchte ein kurzes Beispiel aus meiner eigenen Situation erzählen. Opfer betrifft die jährlichen Sabbate, aber auch den ersten, zweiten oder auch dritten Zehnten, den wir verrichten, und das ist Gottes Geld. Und ich hatte jetzt vor kurzem einen Kunden, der mit mir ein Geschäft abwickeln wollte und der eigentlich, mit dem ich gut gesonnen bin, aber der eigentlich zurücktreten wollte von dem Geschäft. Es geht da um viele 10.000 Euro und auch, was natürlich dann mein Gehalt beschneidet, wenn ich dieses Geschäft hätte nicht machen können. Aber das ist jetzt, was Gott von uns erwartet. Wir müssen jetzt glauben, dass Gott uns in dieser Situation hilft. Denn es ist nämlich auch die Opfer, die Gott gehört. Das ist der Zehnte, den auch Gott und der Kirche gehört. Wenn diese Situation nicht zustande gekommen wäre und sie ist gut gegangen, der Kunde hat in meiner Perspektive sich gut verhalten, er hat auf einmal reagiert, die ich nie geglaubt hätte. Er hatte gesagt, ja, wir machen alles mit dir, was vorher nicht der Fall war, sah nicht so gut aus. Und jetzt müssen wir auf die Versprechung von Gott glauben, dass es die Segnung geben wird. Und wir müssen auch im Gebet einfordern, dass wir die Segnung erhalten werden. Das ist auch ein Versprechen. Und Gott möchte auch, dass wir den Zehnten zahlen können. Das ist auch sein Wille, dass wir die Arbeit verrichten und dafür Geld bekommen und es auch leisten können. Und werden es auch, und wir werden auch für jeden, jeder wird gesund wachsen, keiner wird auf einmal das Zehnfache verdienen, denn das ist nachher auch nicht so einfach. Wenn der Lebensstil sich ändert, wird auch der Zehnte höher. Denken Sie nicht, wenn Sie mehr haben, dass alles einfacher wird. Wir müssen den Mut und den Glauben aufbringen, dass Gott für uns kämpft. Dann werden wir Glaubenserlebnisse und Segnungen erkennen und auch bekommen.